Jetzt kommt eine Abteilung, bei der weiß ich immer gar nicht, ob ich am deutschen Gewerkschafter eigentlich einen alten Hut erzähle, den er sowieso weiß, aber der ihm scheißegal ist. Oder ob ich wirklich was sage oder sagen kann, was noch nicht jedermann so selbstverständlich ist. Ich bin gar nicht mehr sicher über das eine oder über das andere. Also was ich sagen will ist, wo kommt denn her die schlechte Arbeit? Na, sie kommt daher, dass in dem Vertragsverhältnis, in das Arbeitskräfte einwilligen, wenn sie Arbeit gegen Lohn verkaufen, auf der anderen Seite immer ein Vertragspartner ist, der die Arbeit bloß kauft, wenn sie, ehe sie dem Arbeitsmenschen nützt und Lohn abwirft, erstmal und vor allen Dingen ihm was abzuwerfen hat für seine Sache. Auf der anderen Seite des Arbeitsvertrags ist ein Arbeitgeber und der betreibt, wenn er nicht der Staat selber ist, der betreibt ein Kapitalgeschäft. Er investiert Geld, um mehr Geld zu verdienen. Er lässt arbeiten, um sein eigenes Vermögen zu vergrößern. Dafür bezahlt er Arbeit und er bezahlt sie dann, wenn sie das tut und in der Weise, dass sie das tut. Also sowohl nach der Höhe der Bezahlung muss sichergestellt sein, dass ein Gewinn rauskommt, wie nach der Art, die ganze Art der Bezahlung ist so konstruiert, dass sie ein Hebel zur Mobilisation des Leistungswillens des Arbeitnehmers ist. Da wird ein Stundenlohn bezahlt, damit die Leute bereit sind, länger drin zu bleiben. Da wird ein Leistungslohn bezahlt, damit die Leute sich mehr reinhängen. Da wird ein Prämienlohn bezahlt, damit die Qualität stimmt oder irgend sowas. Bezahlung ist nicht die Bezahlung für Lebensunterhalt, sondern die Bezahlung zur Mobilisation von Leistung. Und da ist klar, dass für diesen Zweck zur Vermehrung des Eigentums des Arbeitgebers, der Arbeitgeber ist immer die Firma, wenn das irgendein Manager ist, der übt halt dann diese Arbeitgeberfunktion aus. Wem es gehört, ist da egal, aber jedenfalls im Interesse dieser Eigentümer findet der ganze Zirkus statt. Und da ist es wichtig, das sind die Arbeitskräfte und die am Gewinn interessiert sind, nicht zwei Parteien, das ist vielleicht was nicht jedem so klar ist, das sind die Arbeitskräfte und die am Gewinn interessiert sind, nicht zwei Parteien, die sich am Ende, wenn der Produktionsprozess vorbei ist und die Ware verkauft ist, ums Ergebnis prügeln oder ums Ergebnis streiten und dann kriegt jeder einen Teil, je nachdem, wie viel er verlangt und durchsetzen kann. Es ist nicht so, dass das zwei, sei es streitende Teilhaber, am Betriebsergebnis sind, sondern es ist so, dass das Betriebsergebnis den Gewinn zur Voraussetzung und zum Zweck hat und deswegen die Arbeit erst gar nicht stattfindet, wenn sie nicht dem Gewinn dient. Also es ist nicht so, dass da eine gemeinsame Weise, gesellschaftliche Arbeit zu organisieren, betrieben wird. Und hinterher streitet man darum, wer wie viel vom Ergebnis abkriegt. Sondern es ist so, dass die ganze Produktion, der ganze Produktionsprozess überhaupt nur stattfindet, Arbeit überhaupt nur zugelassen wird, wenn sie zur Bereicherung der Eigentümer der Produktionsmittel taugt. Also da ist es nicht so, dass ein Streit ums Produktionsergebnis stattfindet, sondern die Voraussetzung des Stattfindens der Produktion hat die Verteilung schon, die ist schon fertig, ehe es überhaupt losgeht. Der Gewinn ist die erste Geschichte und an Lohn kann stattfinden, was den Gewinn nicht verhindert. Deswegen ist auch klar, dass im Rahmen dieses gesellschaftlich gültigen Produktionszwecks die Arbeit für den Arbeitgeber umso nützlicher ist, je weniger sie kostet, je weniger also der Arbeitnehmer davon hat und je länger sie dauert, je mehr also der Arbeitnehmer Lebenszeit und Kraft, Nerven opfern muss für seinen Gelderwert. Der Arbeiter ist, ich habe es jetzt schon dreimal gesagt, kein Teilhaber an der Wirtschaft, sondern er ist eine leidige Unkost für den Zweck, um den es in der Wirtschaft geht. Er ist die negative Größe des Wirtschaftserfolgs. Deswegen lohnt sich die Arbeit für ihn auch immer nicht. Und deswegen wird die Arbeit für die Arbeitskräfte nie ergiebiger und nie weniger. Ganz egal, wie unglaublich produktiv die Arbeit inzwischen geworden ist. Jetzt leben wir in einer Welt mit fast vollautomatischen Fabriken. Und die Zeit der Hungerlöhne ist nicht vorbei, sondern die werden mehr. Es bräuchte überhaupt kaum mehr Arbeit, um die nötigen Dinge herzukriegen. Und was hat es für einen Effekt? Die Fähigkeit von Arbeit zu leben wird immer prekärer. So, aus diesem Grund, aus dem Grund dieses Gegensatzes, sind mal Gewerkschaften gegründet worden. Da haben nämlich Leute bemerkt, dass eben die andere Seite für Arbeit nicht bezahlt, damit die Arbeiter leben können, sondern die andere Seite bezahlt für Arbeit das, was es braucht, damit man den Arbeiter unter das eigene Kommando bringt. Damit der sich zur Verfügung stellt. Und wenn da weniger genügt, ist weniger recht. Deswegen haben welche bemerkt, dass von der Bereitschaft zu arbeiten und sich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stellen, der Mensch tatsächlich nicht leben kann. Außer dass er arbeitet und seinen Dienst tut, muss er auch noch sich gewerkschaftlich zusammenschließen, damit er der Macht des Kapitals nicht gleich als ohnmächtiger Bittsteller gegenübersteht, sondern überhaupt als eine Verhandlungspartei. Und als eine solche Verhandlungspartei müssen sich die Arbeiter aufbauen, damit ihr Gesichtspunkt beim Arbeiten, sie müssen davon leben, überhaupt irgendeine Rolle spielt in dem ganzen Verhältnis. Damit sie der anderen Seite auch ihren Gesichtspunkt irgendwie aufzwingen können, und zwar gegen deren Kalkül, mit möglichst billiger Bezahlung die Leute möglichst ausgiebig für den Betrieb antreten zu lassen. Tatsächlich schmälert ja jede Berücksichtigung der Arbeitskräfte vom Standpunkt des Arbeitgebers aus das Betriebsergebnis. Höherer Lohn, kürzere Arbeitszeiten ist nichts anderes als höhere Produktionskosten und damit ist die Gewinnspanne in jeder einzelnen Ware oder in jedem einzelnen verkauften Stück geringer. Dieser Widerspruch, dass Arbeitskräfte in dieser Wirtschaft, außer dass sie arbeiten, immer auch noch sich gewerkschaftlich organisieren und um ihren Arbeitsertrag kämpfen müssen. Dieser Widerspruch, dass ihnen gar nichts anderes übrig bleibt, als die Firmen, in denen sie arbeiten, als diese Firmen immer auch zu schädigen oder mit Schaden zu bedrohen, dass sie einerseits arbeiten und andererseits den Betrieb immer stören müssen, um davon irgendwie leben zu können. Dieser Widerspruch hat früher Gewerkschafter zu der Einsicht gebracht, nicht alle, aber manche, dass diese Wirtschaftsweise überhaupt für sie nichts ist, dass die Sache damit gar nicht erledigt ist, dass man außer dem Arbeiten auch noch kämpft für einen Lohn, sondern dass man das Problem bloß beseitigen kann, dass man mit dem ewigen Kämpfen müssen fertig werden kann, mal zu Ende kommen kann, nur dadurch, dass man nicht immer im Betrieb und mit ihm um die Bedingungen der Anstellung und das Entgelt kämpft, sondern dass man den Kampf gegen die Macht des Kapitals überhaupt, gegen die Ordnung, in der diese Macht das Lebensgesetz der Gesellschaft bestimmt, durchficht. So schön ist es ja auch nicht, feststellen zu müssen, dass man in einer Gesellschaft lebt, in der man um seinen Unterhalt immer zu kämpfen muss. Ja, es ist eh eine gewisse Perversion von Gewerkschaftern, wenn sie sagen, naja, ist doch bestens, dass wir kämpfen dürfen, das hat uns die Demokratie gebracht. Gott sei Dank. So viel ist ja dran richtig. Wenn sie das nicht dürften, dann würden sie noch anders nach unten gedrückt. Obwohl, vielleicht geht es ja auch mit freiem Willen. Aber es ist absurd, dass einer sagt, na Gott sei Dank dürfen wir kämpfen. Und er vergisst, was für eine Scheiße ist, dass er immer kämpfen muss. Die deutschen Gewerkschaften haben an diesem Widerspruch auch gelitten. Aber sozusagen andersherum. Sie haben auch dran gelitten, dass sie immer kämpfen müssen, außer zu arbeiten, neben dem Arbeiten immer noch kämpfen müssen. Sie haben auch dran gelitten, dass sie den Arbeitgeber schädigen müssen, von dem sie morgen doch wieder angestellt werden wollen. Dass sie die Akkumulation des Kapitals bremsen, dessen Nachfrage nach Arbeitskräften doch ihre Existenzbedingung ist. Und sie haben den Schluss daraus gezogen, nicht, dass man die Macht des Kapitals abschaffen muss, sondern dass man als Gewerkschaft aufhören muss, Gegenmacht sein zu wollen. Sie haben den Beschluss gefällt, für die Interessen der Arbeiter kann man eintreten, eigentlich nicht dadurch, dass man gegen die Unternehmer kämpft, sondern nur dadurch, dass man ein kooperatives Verhältnis zu ihnen sucht und findet.